Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, eine neue spannende Podcast-Episode aufnehmen zu dürfen, wieder im Studio. Und zwar ein ganz besonderes Thema, wie ich finde. Also gerade für alle Wein- und Schaumwein-Freaks sicher das passende Thema. Winzer Champagne, das soll es heute gehen. Und da passt natürlich wie die Faust aufs Auge Friso Schopper von der La Dosage. Einer der, oder für mich die bekannteste Champagner-Bar, Vinothek, was auch immer, was man so kennt, aus Wien hergekommen, angereist. Herzlich willkommen im Probeschluck-Podcast. Servus.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Also ich muss gleich vorab sagen, habe mich vorgestern erfolgreich erkältet. Jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen anders, aber...
Aber danke, dass du trotzdem die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Spannendes Thema und ich freue mich, wenn wir ein bisschen darüber plaudern können, weil, wie gesagt, es ist schon ein bisschen am Vormarsch jetzt in Österreich, das Thema Winzerchampagner, also von den ganz kleinen Häusern, die keiner kennt. Und wir nutzen jede Gelegenheit, dass wir das noch ein bisschen breiter treten können.
Ja, und vor allem, ich glaube, es ist auch ganz ein spannendes Thema für die Personen in der Branche, für die Sommelerie, was auch immer, und natürlich auch für die Weinliebhaber, weil das so ein besonderes Thema ist, ja, Champagner allgemein und dann nochmal die kleinen Produzenten, das macht es besonders. Aber vielleicht mal kurz zu dir, für die Leute, die dich noch gar nicht kennen. Was machst du in Wien und wie kommst du dazu?
Also ich habe im Juli 2018 gegründet oder aufgemacht die Dosage Bar Champagne und bin ein kompletter Quereinsteiger. Also es gibt keine Vorbildung, sondern bin halt seit über 30 Jahren Unternehmer, vornehmlich im Kommunikationsbereich, war Texter, Kreativdirektor, Chefredakteur beim ersten Privatfernsehsender, habe eine eigene Comedy-Show gehabt auf Wien 1 und habe nachher für ATV auch Comedy produziert und war auch strategischer Berater. Und irgendwie hat mir eine Freundin gefragt, wenn ich ein Lokal aufmachen würde in Wien, was das wäre, kurz nachgedacht und gesagt, einer Metropole wie Wien fehlt eine Champagnerbar. So irgendwie wie die Reisbar, legendär in den 80er Jahren war. Heute, 7 Jahre später, weiß ich, dass jeder Metropole eine Champagnerbar dieses Formats fehlt, was mir auch immer wieder von internationalen Gästen zugespielt wird. Und dann, die Freundin war Immobilienmaklerin und hat mir dann 6 Monate später hat sie mir gesagt, ich habe ein Lokal für dich. Und ich habe gesagt, wozu? Und dann hat sie mich erinnert, dass ich gesagt habe, eine Champagnerbar aufzumachen. Das ist dann ein bisschen hin und her gegangen und in dem Jahr bin ich 50 geworden und ich sage immer, Porsche habe ich mit 35 erledigt, Harley-Davidson ist kein Thema, habe ich mir eine Champagnerbar geschenkt, was jetzt irgendwie eigentlich ein Husarenritt ist. Wer aus der Gastronomie kommt, weiß es, dass es nicht einfach ist, ein Lokal zu führen und habe es eigentlich als strategische Plattform eröffnet. Da habe ich gedacht, über einen Champagner komme ich zu Neukunden im Beratungsgeschäft. Habe mich dann aber nach einem Jahr selber reingestellt und festgestellt, das ist jetzt meine letzte Berufsstation. Und am Weg dorthin bin ich mit Winzer Champagner konfrontiert worden. Der Kollege Franz Messerich, also Sommelier, hat mir 3 Häuser vorgestellt und da habe ich dann als Unternehmer festgestellt, hoppla, besseres Produkt, kostet weniger, das machen wir. Und dann war auch klar, dass wenn die Leute bei mir Winzer Champagner trinken und Gefallen finden, dass auch ein Handel nachfolgt. Und so ist dann sukzessive ein Handel entstanden, weil ich dann auch beschlossen habe, selbst zu importieren. Und vertrete jetzt 40 Häuser. Jetzt war ich auf der Messe, auf der Printemps in Reims. Jetzt kommen noch 5 dazu, vielleicht 6 oder 7. Ich kann nicht aufhören einzukaufen. Ich bin ein bisschen wie eine Dame im Louboutin-Laden. Und habe jetzt on stock, also ca. 200 verschiedene Champagner.
Sehr spannend. Also ich glaube, dieses Thema hat mich jetzt da schon seit einigen Jahren auch begleitet, weil ich glaube, dieses Thema Winzer Champagner ist jetzt noch gar nicht so lang, wie man glaubt, präsent, vor allem also speziell in Österreich. Ne? Mhm. Aber wie kommst du allgemein zum Wein? War das immer schon ein Thema bei dir, Genuss? Oder wie ist dazu gekommen?
Ja, das auf jeden Fall. Also ja. Ich bin kein Feind des guten Alkohol, nie gewesen. Also zum Champagner, irgendwie auf den Champagner bin ich deshalb gekommen, weil eine meiner Stationen war noch die Alpha Community, das war Netzwerk Afterwork Club, legendär in Wien bis heute. Das haben wir vor 25 Jahren aufgesperrt und da hatten wir als Getränkepartner ein sehr großes Schaumweinhaus, dessen Name ich ungern in den Mund nehme. Und als Gastgeber trinkst du den ganzen Abend mit Gästen und da habe ich halt immer einen Champagner vor der Nase gehabt. Klingt dekadent, aber es ist eigentlich, es ist einfach der beste Alkohol. Du stürzt nicht ab. Ich nenne es immer den positiven Alkohol.
Okay.
Es hebt nur. Schnaps und Wein und Bier verändert dich im Mindset, aber bei Champagner bist du immer gut aufgelegt. Mhm. Es ist das 24-7-Getränk. Ich erzähle es immer so als Anekdote, wenn du, ich sage jetzt, beim Gastgarten vorbeigehst, um 9 Uhr früh, jemand trinkt eine Flasche Champagner, denkst du dir, na, dem geht's gut. Der hat's fein. Steht der Krügel dort, denkst du, ah, dieser Alkoholiker.
Ja, was der gerade durchmacht,
denkst du. Was der durchmacht, der arme Teufel. Nein, und irgendwie habe ich da festgestellt, ja, also Champagner ist natürlich, wie gesagt, jetzt nicht nur mein Steckenpferd, sondern auch zur großen Liebe geworden.
Mhm. Was ist es, weil du sagst, das hebt die Laune sozusagen. Ist es plakativ die Ballage, ist es die Kohlensäure oder ist es viel mehr, ist es das Image, die viel mehr?
Gute Frage. Ich habe mich damit jetzt nicht tief beschäftigt, aber ich glaube, es ist einfach eine Mischung, dass diese Art von Schaumwein, mhm. also diese Art von Wein, ich sage immer Wein dazu, weil es ist ein Vin clair, klar, mit dieser ganz feinen Perlage, wie bei den Winzern kommt, da ist ja nichts CO2 oder
irgendwas im Spiel. Ja, ja.
Dass dieses Mussierende, glaube ich, schon irgendwie den Alkohol anders transportiert im Körper. Und dazu kommt wahrscheinlich schon das Image mit, wenn du ein Champagnerglas vor dir hast, dann geht's dir gut.
Ja.
Das ist einfach so die Top-1-Symbolik für Well-Being.
Ja.
Aber ich habe ihn mitgenommen.
Ja, das wollte ich gerade
ansprechen. Ich denke gerade, das ist ein richtiger Zeitpunkt, den zu öffnen.
Ja, sehr gern. Und da kann ich vielleicht noch mal kurz nebenbei sowas einwerfen, weil du gesagt hast, Champagnerglas. Ich habe das erst letztens wieder gehabt, letztes Wochenende. Wir haben was zu feiern gehabt. Ja, wir bauen ja gerade in St. Pölten für die Leute da draußen, die wissen das. Und haben angestoßen. Wir waren in einer Bar und da habe ich tatsächlich immer noch einen Champagner in einer Sektflöte gekriegt. Also für mich das No-Go des 21. Jahrhunderts. Aber da kommt es vielleicht eher auf die richtige Frage. Du hast tatsächlich auch deine eigenen Gläser mitgenommen. Da bist du, glaube ich, der Erste im Podcast, der sein eigenes Glas mit hat. Besonderes Glas, oder?
Sie sehen ihn jubeln. Die Flöte ist mein Lieblingsthema, weil ich natürlich oft, ich habe eine eigene Glaskultur entwickelt in der Bar,
ja.
Werde dadurch öfters auch angesprochen auf Glas und woraus man trinkt. Und wenn das Thema auf die Flöte kommt, sage ich, das ist das größte Missverständnis in der Geschichte der Glashistorie, also in der Geschichte der Glasproduktion. Es ist ein Gefängnis für das Getränk. Mhm. Die Aroma können sie nicht entfalten. Es passiert gar nichts mit dem Wein, außer dass er schlechter wird. Und ich sage den Leuten, wenn ihr Flöten noch zu Hause habt im Glaskasten, gebt es bitte ins Altglas. Es kann nur was Besseres daraus werden. Also irgendwas, ein Gurkenglas, was auch immer. Ist gescheiter. Ja, und
Sektorange dürfte man vielleicht noch draußen.
Sektorange würde passen, ja. Oder Wodka Litschi. Ja, also, aber Sektorange ist ein guter Tipp. Also können wir mal ausprobieren. Wie kam es zum Glas? Ich habe, immer aus der, weiß nicht, Marketing kommend, mache mir halt über alles Gedanken. So, Strategie ist mein Thema. Und ich wollte einführen, also ich wollte diesen Lifestyle wiederbringen aus den 20er Jahren bis zu den 80ern mit der Coupe-Dosage, also mit der Coupe, mhm. Mit der Schale und habe da mit einem Glasproduzenten einmal begonnen. Und zwar ging es darum, nicht diese alten schweren Kristallhefen, die oben aufmachen, da verliert der Wein auch wieder alles, zu nehmen, sondern ein eigenes Glas, eine eigene, die Schale 2.0 zu entwickeln. Und die haben wir jetzt hier stehen, also wir sehen sie nicht, aber es ist der Prototyp war ein abgeschnittenes Burgunderglas. Mhm. Da kann man sich vielleicht am ehesten vorstellen. Das heißt, es hat einen breiten Fuß, es hat diesen 3 mm Stiel, diese Weite vom Burgunderglas und dann ist es halt auf die Höhe von 4-5 cm abgeschnitten worden. Mhm. Und das ist die Mutter und jetzt habe ich es neu produziert und bin sozusagen der einzige Wirt weltweit, der nicht nur keinen Glaswareneinsatz hat, sondern auch Geld verdient, weil natürlich verkaufe ich auch das. Und bei der Gelegenheit der Neugestaltung der Schale, weil ich es oben noch ein bisschen mehr eingefasst habe, eben um die Aromen ein bisschen zu halten, habe ich auch ein Champagnerglas, La Verre Dosage, entwickelt. So, ich sage immer, ich habe vielleicht aus 45 verschiedenen Gebinden getrunken, Champagner getrunken, vom Kaffeeheferl über den Plastikbecher bis zum wirklich guten Glas, wie zum Beispiel das Gabriel-Glas, das hier steht. Das finde ich von allen Gläsern eigentlich auch tatsächlich das Beste, ohne Lobhudeln, aber das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ist auch so ähnlich eigentlich. Ne? Das ist 9 cm, der Winkel war mir wichtig, dass er nicht zu flach ist und nicht zu tief geht, wie bei den klassischen Champagnergläsern. Finde ich, verliert er auch. Das heißt, du hast beim Schwenken hast du die richtige Dynamik, dass die Aromen sehr schnell kommen. Und oben ist es 62 mm breit. Das heißt, es hält auch noch schön. Und es hat sich tatsächlich erwiesen, dass auch nach dem dritten Schluck die Aromen immer noch da sind.
Mhm. Werbung! Kennst du das? Du hast großartige Weine, aber einfach nicht den Platz oder die richtigen Bedingungen, um sie perfekt zu lagern? Kein Problem, genau dafür gibt's Wine Wallet. Mit Wine Wallet kannst du deine Weine professionell einlagern, ohne dir Gedanken über Temperatur, Licht oder Luftfeuchtigkeit machen zu müssen. Dein Wein reift unter perfekten Bedingungen und du behältst in der Web-App immer den Überblick über deine Weinsammlung. Egal, ob du Platz sparen willst, edle Tropfen für die Zukunft reifen lassen möchtest oder den Wert der Weine nicht verlieren möchtest, Wine Wallet ist die Lösung. Alle Infos und meinen Kontakt findest du unten in den Shownotes. Ich mag ja so eine Art von Glas sehr, sehr gern. Ja. Ich bin ein Freund davon, wirklich auch vollkommen unkompliziert eher zum sagen, ich belüfte oder dekantiere meinen Wein und schaue dann, dass ich ihn in ein schönes Glas einschenke und das gar nicht irgendwie mit 10.000 verschiedenen Gläser. Also ich mag dieses Art Glas, was du dir zum Beispiel selber eingeschenkt hast in dein eigenes, so eine Art von Glas sehr, sehr gern. Also ich bin da großer Freund von so einem Glas. Ja.
Also das ist, wenn die Gäste meine Gläser noch nicht gekauft haben, dann sage ich, trinkt es bitte aus dem Weißwein Glas zumindest. Ja. Gereifteres Zeug kannst du auch aus dem Bordeaux-Glas trinken, klarerweise. Und weil du sagst, karaffieren, also immer wieder erstaunen die Leute, wenn ich einen Champagner karaffiere.
Ja.
Also Dekantier oder Karaffier, also eigentlich Speed Karaffen, weil das sind, meine Häuser sind fast oder durchgehend, also zumindest HVE, also High Environmental Viticulture, die anderen sind ökologisch, biologisch, biodynamisch arbeitend. Mhm. Und bei den Biodynamikern tut es einfach gut. Mhm. Da wird dann Speed karaffiert, die Luft zieht, natürlich brauche ich niemandem was erzählen, sehr schön und sehr schnell ein und du merkst es auch, ich sage den Leuten immer, macht es einen Vergleich direkt aus der Flasche und nach dem Karaffieren. Mhm. Also es ist ein ziemlich breiter Unterschied.
Ja, und dann wahrscheinlich, so wie die Karaffe, was wir da jetzt am Tisch haben, schmale Karaffe, ganz unkompliziert, das wird schon einiges verändern, gell? Ja,
also ich hab wirklich nur so ein kleine, also Mini-Karaffe, weil ich jetzt nicht immer den ganzen Wein gleich mache, klarerweise, aber mit einer engen Öffnung oben, aber dann schwenkst du es dreimal. Es zieht nach und ist eigentlich relativ schnell da.
Ja, das ist immer so ein großes Vorurteil, was man sagt, und auch mit dem großen Glas, warum die Kohlensäure verschwindet. Ja. Nein, also wenn das ein gutes Produkt ist, dann, gerade eben dann verschwindet die Ballage nicht.
Absolut richtig. Ja. Die Leute sagen, also es sind halt dann die sozusagen Spezialisten, die dann sagen, die Schale geht gar nicht irgendwie. Sag ich, in jedem Glas verlierst du die Perlage, wenn du langsam trinkst. Mhm. Ja? Und wir sind ja nicht in der Bar zum Verkosten, sondern zum Trinken.
Ja, apropos. Ja.
Apropos, also, genau. Ja, Stichwort. Ja,
dass wir stehen. Genau. Ja, danke, dass du was zum Probieren mitgenommen hast.
Sehr
zum
Wohl. Sehr gerne. Ich erzähle vielleicht auch ein bisschen was dazu.
Mhm. Wow, okay.
Fein, oder?
Aber das taugt mir schon mal sehr, ja.
Ja. Trocken. Also das Haus ist Emeline de Slauvert, junge Dame, also ich sage jetzt mal Mitte 30, die eben so das Beispiel ist jetzt für den Wechsel, der gerade in der Champagne stattfindet. Es sind sehr, sehr viele Häuser von mir, wo die neue Generation bereits übernommen hat. Aber dieser Übergabeprozess ist auch ein Ding von 10 bis 12 Jahren. Also die teilweise bekommen sie Gärten, wo sie ihr eigenes Ding machen, aber es gibt natürlich noch traditionelle Kunden, die von der Vorgeneration den Champagner gewohnt sind. Daher passiert das eigentlich sehr zaghaft. Bei Emeline ist der Fall, dass sie 4 Weingärten hat und produziert 4 Champagner. 3 sind die Serie 75-25, Psyche und Patience. Mhm. Und sie sind alle gespielt mit Meunier und Chardonnay. Sie ist südlich von Epernay noch im Valais zu Hause und macht von diesen 3 jeweils 2000 Flaschen im Jahr.
Okay.
Und dann hat sie eine Single-Plot-Geschichte, von der macht es vielleicht 478. Und die sind eben 75 Meunier, 25 Chardonnay, 50-50. Und umgekehrt 25 Chardonnay, 25 Meunier und 75 Chardonnay. Mhm. Wie in diesem Fall Patience heißt ja. Mhm. Und sie ist Nachhaltigkeitspäpstin eigentlich, weil du siehst, es fehlt die Alu-Manschette oben.
Ja.
Und sie arbeitet mit Papier. Also eine ganz dünne Papierbanderole ist jetzt noch nicht wirklich offiziell durch in der Champagne, aber sie pfeift sie nichts und sagt, ist mir wichtig, also mache ich es
auch. Okay. Aber ja, sag mal vom generell, also von der Aromatik, von der Frische, das ist aber nicht nur frisch, das hat auch einen Körper, das hat eine Komplexität. Also ich mag das nur gern, wenn das eine ganz eine leichte, was so ganz dezent oxidativ ausbaut ist, mit trotzdem einer Fruchtigkeit, der ist trocken, der hat eine Salzigkeit, sehr cool.
Schönes
ist extra
Brüt, ja.
Oder?
Bitte?
Extra Brüt?
Ja, ja, oder? Der hat, glaube ich, 3 Gramm oder so.
Okay.
Mhm. Und natürlich ökologischer Anbau. Und das Witzige ist, man sieht es leider auch nicht, das ist eine sehr schöne Grafik.
Ja.
Und das macht sie selber.
Okay.
Also sie hat seinen Lebensgefährten in Vincent Cuillet, damals habe ich sie besucht, war sie nicht da, sage ich, als ehemaliger Kreativdirektor, finde ich toll gelungen, Logo und alles. Und da hat er gesagt, und die Grafiken, hat er gesagt, nein, das macht sie alles selber. Mhm. Also das ist auch, man merkt es auch bei den Etiketten, die neue Generation ist eine ganz andere Stilistik, es ist klarer, es ist purer, es ist wirklich eine schöne Grafik. Und ich finde, das tut dem Weinschrank auch gut, wenn das Auge auch ein bisschen mitspielen darf.
Mhm. Also man denkt ja, Champagne ist ja ein sehr traditionelles Weinbaugebiet, aber aktuell, wir haben schon kurz vorher ein bisschen gesprochen vor dem Podcast, tut sich ja da gerade richtig, richtig viel. Ja. Egal ob es von der Bewirtschaftung angeht, ganz viele biodynamische mittlerweile, egal ob das vom Stil ist,
ja
also das wird trockener, es wird auch einfach auch mehr Low Intervention, muss man auch sagen, also es tut sich da richtig viel und ich finde von der Qualität her teilweise, also je nachdem, was für einen Stil man bevorzugt, aber ich finde, es gibt überhaupt keine Einbüßen, weil man immer sagt, okay, es wird wärmer, tut sich das auch in der Champagne. Also ich merke bis jetzt von der Qualität her
in die Richtung. Nein, das ist, ich glaube, dass dieses Geschrei mit dem Klimawandel in der Champagne, wenn es ein Grad mehr kriegt, die war jetzt eben auf der Le Printemps, das ist unser Mekka für alle Händler weltweit, das ist eine 4-Tages-Messe. Im Reims eben 25 Gruppierungen, 300 Winzer. Du gehst im 5-Minuten-Takt vom Rathaus in den In-Club, in die Location und so weiter und kostest dich durch und triffst halt deine Kollegen von überall und es ist 4 Tage Halligalli. Und bei der Gelegenheit war ich auch eines meiner Lieblingshäuser besuchen, Crété Chambalin, auch wieder so ein Fall, 3,5 Hektar, machen mal die Geschwister Blandin und Mathieu ihren eigenen Wein, ein tolles Konzept auch, sie haben 11 Village und er hat jetzt abgefüllt im Eichenfass auf, glaube ich, 500 Liter oder so. die Plots aus den Dörfern. Das heißt, okay, es kommt eine Special Edition, wo du dann 11, beziehungsweise macht noch einen 12., wo du dann ein 12er Tragerl hast sozusagen, wo du dann die Dörfer trinkst.
Okay.
Und mir hat er gesagt, und das ist ein Adelschlag, ich darf mir einen eigenen küvetieren. Und wir haben Le Ménil Sur-Uger als Chardonnay-Lage, der wird vielleicht mit dabei sein.
Okay.
Und jedenfalls im Zuge des Besuchs haben wir über die Ernte auch gesprochen, weil es war immer das große Thema, ist nicht die Klimaerwärmung, sondern der Frost Ende April, Mai, dass der nochmal zuschlägt. Der Blütenstand ist schon da. Heuer ist er besonders stark bereits um die Zeit gewesen, Mitte April. Und na, die nehmen dann halt Mitte August runter.
Ja.
Und ich fahre jetzt auch heuer eben zu den beiden und werde mich als Erntehelfer, werde ihnen als Erntehelfer im Weg stehen. aber das möchte ich einfach miterleben und einfach den ganzen Prozess. Und das sind so herzensgute Menschen. Und das ist eben auch das, was mir so gut gefällt, ist, da gibt es nur einen Handschlag. Das heißt, da gibt keinen Vertrag. Wir schauen uns in die Augen, wir sagen, willst du in Österreich vertreten sein? Handschlag, und dann geht's los. Das ist ein automatisches Prinzip. Und ich habe halt alle Häuser auch exklusiv, das ist mir auch wichtig.
Das geht ja bei kleineren Häusern, dann nur diese Persönlichkeit, gell? Was auch ganz wichtig ist, finde ich, in dem Bereich. Also muss er schon ein spannendes Thema. Aber vielleicht für die jungen Weinkenner, die vielleicht gerade starten bei dem Thema, was ist denn überhaupt ein Winzer-Champagner? Kann man das so definieren? Ich meine, es gibt ja diese Codierung mit RM hinten und so weiter. Schaut euch das gerne mal auf dem Rücketikett an. Da gibt es ja verschiedene, ob das jetzt der Händler-Champagner und so weiter ist.
RM, NM.
Genau.
Auf jeden Fall achten darauf, würde ich vorschlagen, RM, das ist der Récoltant Manipulant, das sind die einzigen, die eigene Trauben im eigenen Keller verarbeiten. Und das sind die, die wirklich jeden Tag im Weingarten sind oder ein Auge drauf haben und die Trauben streicheln und schneuzen und dann im Keller sich was überlegen. Also wie du zuerst gesagt hast, vom Ausbau her, es ist alles drinnen, von der Amphore, Ton, Betonei, Stahlei, Stahltank, Akazie, Eiche, also es gibt 100.000 Ausbaumöglichkeiten. Aber auf jeden Fall Récoltant Manipulant, da gibt es 1774 davon.
Okay, das ist gar nicht so viel, wenn man drüber nachdenkt. Gell?
Ja, naja, schaut, es ist ja das, wir haben 32.272 Hektar und ca. 16.000 Grundbesitzer. Ich sage nicht Winzer dazu, weil das sind nur Grundbesitzer. Das sind ja die, die durch die Erbfolge 3 Tennisplätze Trauben haben, die sie dann verkaufen.
Ja.
Und die gehen dann in die Traditionshäuser und da ist es auch, natürlich werden die totgespritzt und du hast Pestizide, Herbizide drin und dann kriegst von hier nach dort die Trauben zusammengeschmissen. Und deswegen ist das auch immer, wo ich sage, besser nicht. Ja, Winzer Champagner heißt eben, auch sorgfältiger Umgang mit Boden und Traube. Wie du auch richtig gesagt hast, der Trend geht ganz klar Richtung Ökologie. Ich habe viele Häuser, die arbeiten ökologisch, lassen sie aber nicht zertifizieren, weil sie sagen, das ist mir wurscht, weil ich weiß, wie ich arbeite und wenn er es mir erzählt, glaube ich es ihm auch. Weil es auch ein ewig langer Prozess ist. Es sind 5-6 Jahre, bis sie dort sind. Und da kann man schon die neue Generation heranziehen und das ist eine ganz eigene Stilistik. Und auch richtig von dir gesagt, der Trend geht ganz klar Richtung Brut Nature.
Also ja.
Das ist der Zuckeranteil 0 bis 3 Gramm, nennt man Brut Nature. Und eben Zero Dosage heißt halt kein neuer Zucker dazugekommen. Ja. Und eben auch wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Thema eben, wie es ausgebaut wird und wie lang lassen wir es auf der Hefe. Also da passiert sehr viel in der Stilistik jetzt gerade von diesen Leuten. Und es wird sehr spannend die nächsten 10 Jahre.
Ich finde ja, ich weiß nicht, da würde mich interessieren, was du zu dem denkst. Gar nicht so ein Freund zum sagen, je länger man etwas auf der Hefe hat, desto automatisch besser wird's. Weil, also ich mag das zum Beispiel auch gar nicht so, wenn das so extrem dunkel, Pumpernickel, so extrem ist, sondern ich finde ja diese Komplexität, wenn es eine Frische hat, ein bisschen, schon ein bisschen Fruchtigkeit nur irgendwie hat und dann aber mit einer Brioche und Haselnuss und was auch immer für einen Einfluss von der Hefe hat, das macht es für mich spannend. Ich meine, das ist wieder eine persönliche Frage, aber Ich glaube auch von der Herstellung her, das ist so ein Unterschied. Allein ich auch, was das für Aufwand ist beim Winzer Champagner, die meistens dann warm selber degauchieren per Hand. Nicht? Ist ja das schon mal oft ein Thema und eine Herausforderung, oder?
Das kannst du laut sagen, ja. Alle Wolle. Ja. Zum Beispiel Crété Champagne, die machen 30.000 Flaschen und der Vater und der Bauer in 2 Tagen.
Wahnsinn.
Von okay. Hand, also ja. Wirklich back, back, ja. Back, schießen die das raus.
Wahnsinn.
Ja, lang auf der Hefe, ja, das ist halt, es gibt Champagner zum Trinken und es gibt Champagner zum wirklich zurücklehnen, genießen. Und das sind eben die schwerhefigen, ja. Briochigen Geschichten, was ich trinke ich auch sehr gerne. Wieder ein Adelsschlag von Alex Koval, Haus Marie Copinet, war bei denen auf Besuch. Und irgendwie springt er auf, also wir reden Englisch, er kann auf Deutsch, ich kann Französisch, seine Frau übersetzt und irgendwie springt er auf und geht in den Keller. Und ich frage sie, wo ist jetzt der Alex hin? Und sie sagt, hier, du gut, du bist Selach. Und er kommt zurück mit einer Flasche, nackt, ohne Etikett, aber mit 1974 draufgeschrieben.
Okay.
Hat er für mich aufgerissen. Das war das erste Jahr von seinem Großvater. Also in den 70er Jahren haben sehr, sehr viele Traubenbauern, muss man bis zu dem Zeitpunkt sagen, beschlossen, eigenen Champagner herzustellen. Also das war so eine richtige Revolution in den 70er Jahren und den haben wir aufgemacht und der war Bernstein, ein ganz ein feines Museum, und das war der beste Champagner, den ich jemals getrunken habe. Das ist aber ein Ding, da trinkst du ein Glas, lehnst dich zurück und sagst vielen Dank. Mhm. Und wir sind eher bei dem, wo wir sagen, das kann man wirklich trinken.
Ja.
Es geht auch um die Temperatur zum Beispiel.
Ja, aber gerade was du gesagt hast, das für eine Art von Wein, das ist natürlich schon spannend als Speisenbegleiter dann wieder. Gerade wenn ich ein mehrgängiges Menü habe, jetzt haben wir gerade wieder vom Landesbacher gesprochen, dann oder was auch immer in Wiener Top-Restaurant, das ist, da macht es dann wieder Sinn.
Ja.
Aber wenn man sagt, man setzt sich zu zweit, zu dritt, zu viert zusammen und will was trinken, dann macht sowas natürlich.
Ja.
Mehr Spaß,
ja. Na, also Speisenbegleiter ist ein Riesenthema bei mir. Das wollte ich schon vor Jahren beginnen, einfach ein Degustationsmenü
okay.
mit Champagner zu machen. Also ich kenne sehr viele oder habe im Freundeskreis sehr viele Leute, die bei 3 Sternen beginnen und bei, was weiß ich, 3 Hauben aufhören. Mit denen möchte ich eine Serie machen, wo wir ein 6- oder 7-Gang-Menü aufrufen. Ich mache die Weinbegleitung und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor den, vor den Geräten, probiert es mal an wirklich eine Weinbegleitung mit Winzer Champagner.
Ja.
Es ist furchtbar spannend und es ist wirklich der beste Speisenbegleiter. Wenn du was isst und ein Champagner dazu trinkst, dann das kann wurscht was sein. Ja.
Ja.
Also wir hatten, ich habe ein Plop-Up, habe ich es getauft am Naschmarkt.
Cool.
Wo wir dann irgendwie so 8 Champagner rausheizen. Und da haben wir gehabt den Hannes Nuding aus Hall, vom Schwarzen Adler. Damals noch nicht 2 Sterne, aber 3 Sterne aus London mitgebracht. Und der hat einen Rebab gemacht. Das war also so ein Rehkebab. Und da haben wir 2 Tage lang Champagner und Rebab gehabt, sozusagen, und Wein. Und da merkst du einfach irgendwie, wenn die Würze kommt, von wie es angerichtet hat, und dann in Verbindung mit dem Champagner, das ist eine Explosion. Und sowas möchte ich eben jetzt verstärkt auch anbieten.
Ich glaube, das ist einer der wenigen Getränke, so ganz salopp und breit gesagt, wo wirklich sehr viel dazu passt. Also da muss man schon sagen, ich glaube, mir fällt jetzt nichts ein, was da besser oder ja, was besser dazu passt zu vielen Sachen. Und da ist ganz egal, ob das was sehr Exklusives ist oder was ganz Einfaches. Einer meiner Lieblings-Pairings, wenn ich frei habe und was gar nicht so auf Fine Dining gehen muss, so richtig gute belgisch gemachte Pommes und Champagner dazu. Also, boah.
Ich hab das bei mir gemacht. Ich habe unten einen Frittenladen, also Frittenladen ist jetzt böse gesagt, aber ein sehr gutes Pommes frites basierendes Ding. Und da habe ich gemacht Pommes, Shampoos und Fritz. Also Fritz bin ich, Frieser. und Fritz. Also eine Portion Pommes, Champagner, Mörder.
Und vorbei.
Super ist, ja. Und probiere gerne mal ein gutes Glas Champagner zu einem Käsekreiner.
Ja.
oder wir haben gemacht mit der Christina Hugel am Heiligenstein.
Leberkassimmel.
Echt? Ja. Na klar, klassisch. Ja. Also es geht alles zu Champagner. Es ist, wie gesagt, man weiß nicht warum, aber es ist das beste Getränk der Welt. Ja. Da kommt nichts nach. Das ist so.
Ja, ich bin ja der Überzeugung bei diesem ganzen Speisenbegleiter-Thema. Du hast ein gutes Essen, du hast ein gutes Getränk. Also, dass es sich schwer tut, das ist selten. Wenn beides gut ist, dann...
Gibt es nicht. Also ja. es ist auch wurscht was. Es macht mir
zum
auch eine Riesenfreude.
Das passt auch gut.
Wurscht was. Es macht mir auch eine Riesenfreude, den Leuten Tipps zu geben. Zum Beispiel irgendwie Geburtstag-Schokotorte. Das sage ich nicht mehr bei der Tür.
Ja.
Weil sie ist es eh schon.
Ja.
Ist auch oder halt auch wurscht was. Also zum Käse. Da den richtigen Champagner auszusuchen. Und die Leute dann zurückspielen und die sagen, du, das war ein Mördertipp, Dankeschön.
Mhm.
Und das, jede Speise verändert den Geschmack noch einmal so stark beim Champagner. Das ist echt faszinierend.
Mhm. Warum genau Winzer Champagner? Also was macht es für dich aus im Vergleich zu Négociant Manipulant zum Beispiel? Oder was macht für dich das Magische aus beim Winzer Champagner?
Weil, ich habe jetzt kein Problem, wenn sie auch Trauben zukaufen, das müssen sie mitunter, wenn die Ernte schwach war. Aber dann ist es auch ausgewiesen am Rückenetikett, wenn sie wieder selber produzieren, ist wieder RM. Deshalb Winzer Champagner, weil die wirklich mit der eigenen Traube arbeiten. Die kennen ihren Plot, die kennen ihren Boden, die kennen ihr Klima. Die, wie gesagt, jetzt von irgendwo was zukaufen, es geht mir hier um die Ehrlichkeit,
mhm,
und die Wahrhaftigkeit, dass man hergeht und sagt, das ist mein Ding und aus dem mache ich jetzt was Besonderes.
Mhm.
Und daher, also ich habe schon noch NM bei mir,
mhm,
aber ja, mir gefällt einfach, schau, es gibt Winzer, die haben ihre Trauben, geben sie dann aber in ein Kooperativ, weil sie es dort vinifizieren, also weil sie keine Presse haben oder was auch immer. Ja.
Mhm.
Aber trotzdem, mir fehlt das Romantische, dass man es selber macht.
Ja.
Das war Presse, war eines der schönsten Erlebnisse. Das Haus Joseph de Rouet in Haute-Vierre, Heimat von Dom Pérignon. Und da habe ich sie besucht und gehe so in eine Garage rein. Ne. Das sind alles keine Chateau, sondern es sind Einfamilienhäuser. Du, mhm, stehst ja dann bei denen im Wohnzimmer.
Ja. Ja.
Der Hund springt dich an, die Kinder hängen dir am Hosenbein und geht da in die Dings, in die Garage hinein und da steht von einer Eichenpresse, die älteste Presse der Champagne, 1888. Und mit der arbeiten die. Und wenn du das dann siehst und wie sie arbeiten, und da war gerade Bottling Time und dann steht die Jausen da, das halbe Dorf hüft mit, stellt die Flaschen in die Verwandten und das ist einfach, du spürst einfach, mit wie viel Herzblut die dahinter stecken und nicht nur irgendwas zusammenkaufen und totpressen. Weil das ist so, wenn man weiß, wie ein Industriechampagner produziert wird, das ist so wie eine Leberwurst beim Inzersdorfer, wenn du mal gesehen hast, was da alles reinkommt, wirst du es nicht mehr essen. Und das ist einfach, ja, die Sorgfalt.
Ja, wie du sagst, also gerade dieses, du weißt, wo was ist und hin und her. Ich glaube, da geht es gar nicht so um die Menge. Ich glaube nämlich, oder die Größe vom Betrieb, weil ich glaube nämlich, wenn man dahinter ist und alles irgendwie weiß, wo was ist und vielleicht selber macht und mit Angestellten, die schon ewig da sind und dann aber auch biodynamisch, was auch immer, ich glaube, dass da gar nicht um das geht, dass ich da jetzt nur 1000 Flaschen habe und deswegen ist der jetzt geschmacklich auch so viel besser. Ich glaube, aber wenn du das selber besitzt, wie du sagst, und dann ja, bist du einfach überzeugt von dem.
Ja, absolut. Schau, du kannst das ganze Leben mit Fußball erklären. Ja? Und wenn ich jetzt spreche von 1774 Récoltant Manipulant, heißt das nicht, dass die alle guten Stoff machen. Das heißt, wir haben eine Champions League und wir haben sehr viel Kreisklasse.
Mhm.
Und ich habe jetzt in meinem Leben, glaube ich, 800 Champagner verkostet.
Und dann
wahrscheinlich, also von Winzern, von wahrscheinlich 10.000 verschiedenen, die es am Markt gibt, durch die Dichte, Breite. Und da ist auch sehr viel Schrott dabei. Und das ist dann der einzige Moment auf einer Messe, wo ich dann auch spucke und ausleere und mich höflich bedanke für die Verkostung und mir auf die Schulter klopfe und sage, dein Sortiment ist schon sehr, sehr gut. Und das sind eben mehrheitlich 1 bis 8 Hektar.
Ja.
Das heißt, wir haben circa 8000 am Hektar Flaschen.
Wie oft hast du das, dass du sagst, du hast irgendwas verkostet von wem, der sich gedacht hat, okay, jetzt kaufe ich mir einen Hektar in der Champagne mit meinem Taschengeld auf der Seite und ja, jetzt investiere ich.
Das ist viel Taschengeld.
Ja, und jetzt investiere ich in Champagner und dann produziere ich einfach einmal was. Gibt es sowas?
Ja, gibt es.
Echt?
Gibt es, okay. Ja. Das sind so Millionäre. Einen kenne ich, der ist aus München, der hat sich halt ein Weingut gekauft. Heißt aber nicht, dass das auch trinkbar ist. Also das war zum Beispiel nicht zum Saufen.
Okay.
Also ich habe Respekt vor dem Getränk, aber wenn er wirklich grauslich ist, muss ich ihn wegschütten. Mhm. Das ist mir 3-mal passiert.
Echt wahr?
Hab ja eine Gulli, weil das kann man niemandem zumuten. Und das sind halt dann so technische Marketingprodukte, wo viel mehr Wert gelegt wird auf die Hülle, damit man es recht teuer anbieten kann. Also das war ein Champagner, der hat im Händler EK, also im Wiederverkäufer EK, glaube ich, 70 Euro gekostet.
Okay.
Und ja, es ist schon war vielleicht 10 Euro wert,
ja.
Wenn überhaupt. Ja.
Ja.
Also, ja, es gibt halt immer Leute, die das ein bisschen besser machen. Und ich sage halt irgendwie, meine Aufgabe ist es, für die Gäste und Kunden rauszugehen und eben das Beste auch reinzuholen. Und das gelingt mir, glaube ich, sehr gut, weil das Feedback ist jedes Mal, also es ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, was war das für ein Schrott? Und die Bandbreite geht natürlich von Brüt, brauche ich. Ich nenne es immer die Brücke vom Traditionschampagner oder Industriechampagner. Brauchen die Leute ein bisschen mehr Zucker, weil sie sich langsam erst irgendwie an die andere Stilistik gewöhnen. Und dann trinke ich sie über 3-4 Gläser Richtung Brütnatür.
Mhm.
Und dann merken die auch, ah, sehr lässig, cool. Und ja, dann gibt es, also mein Steckenpferd ist vor allem auch die autochthonen Trauben, die so gut wie nicht vorhanden sind.
Mhm.
Also Petit Meillet, Arban, Pinot Gris und Pinot Blanc.
Pinot Blanc,
das sind 114 Hektar.
Das ist auch ein Punkt, was viele da draußen sicher noch nicht wissen, vor allem gerade für die was einsteigen, weil man denkt ja bei Champagner immer an die 3 Rebsorten. Ja. Ist zugelassen sind ja 7.
Genau, jetzt 8, Voltis.
Echt wahr, okay. Ist
neu dazugekommen,
okay.
Vor 2 Jahren, aber ich weiß nicht, wo die wächst, also
okay.
Ehrlich. Ja. Es sind, wie gesagt, 114 Hektar, also 0,3% der Anbaufläche.
Ja.
Und ich freue mich jedes Mal in Haxen aus, wenn ich irgendwo lese, da ist Pinot Blanc drin, aber ein Petit Meillet. Es ist tatsächlich ein anderer Geschmack.
Ja,
es ist sicher. Es bringt einfach eine ganz andere Note hinein. Und ja, da habe ich ein paar auch auf Lager.
Okay, ich glaube bewusst tatsächlich, außer wahrscheinlich in einer Assemblage oder irgendwo in einer Cuvée drinnen, aber bewusst so noch nie verkostet. Aber dann reinsortig oder ist es schon in einer...
Selten reinsortig, okay. Weil es eben jetzt nicht so viel hergibt. Aber ich habe einen Petit Meillet, 100%. Mhm. Dann habe ich einen 7 Cépage, also das sind die 7 Trauben verwendet. Sehr spannendes Ding, unfassbar. Also der hat mir richtig gecatcht. Und dann halt noch Blanc de Blanc mit Pinot Blanc Anteil. Dann Pinot Blanc, Arban, Meillet. Also ich glaube, ich habe 7 oder 8 Champagner, in denen zumindest eine autochthone Traube mitspielt. Und jetzt war ich bei Konrad, auch in eines meiner lieben Häuser. Die haben jetzt einen kleinen Plot umgepflanzt im April auf Pinot Gris. Und da bin ich schon sehr gespannt.
Mhm. Auch eine spannende Geschichte als Restaurant, wenn man sagt, okay, man möchte als Sommelier die Gäste mal wieder was Neues zeigen, zum sagen, okay, Champagne ist nicht nur Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier, sondern gibt es auch was anderes, dann kann man nochmal überraschen.
Ja.
Nochmal was Spannendes einbauen.
Ja, also es gibt wirklich viel Spannendes. Wie gesagt, also da kann man bei mir schon ein bisschen stöbern und sich da wirklich bedienen.
Mhm.
Also es ist, falls es irgendjemanden interessiert, also 38% der Anbaufläche sind Pinot Noir, sagen wir ca. 31 Meunier, 30,7 Chardonnay und 0,3 autochton.
Ja. Ja, sind doch 99,7,
ja.
Ne?
Das ist, ja. Ja. Das ist, also das ist eigentlich so klar. Ja. Ja. Dass, und Meunier hat ja erst vor 10, 15 Jahren begonnen, sich einen Namen zu machen und einen Markt zu bekommen, weil irgendwie hat man nur Pinot Noir und Chardonnay getrunken scheinbar. Und Meunier war ein bisschen links liegen geblieben. Dabei ist jetzt eigentlich fast die spannendste Traube, weil sie auch die fruchtbringende Traube ist, also die größte Fruchtigkeit. Und gerade wenn man da mit Servo-Dosage arbeitet, ist das immer ein sehr erstaunliches Ergebnis.
Mhm. Und, ja. Weißt du, an was mich der erinnert, geschmacklich? Irgendwie erinnert
ja, jetzt bin ich gespannt.
Nein, ich habe vor einem Jahr zur Verlobung getrunken Olyskulei. Und vom Stil, also von dieser leichten Oxidation und von dieser Zitrus-, Haselnuss-, Brioche-Richtung, vom Stil her erinnert mich das total in die Richtung.
Mhm. Was ein schönes Kompliment für dich, Melin. Ja,
nein, ich also echt, sagen, ja. Also vom Stil her.
Ja. Ist ja nicht der schlechteste aller Champagner.
Ja, tatsächlich, ja. Nein, also ich mag diesen Stil sehr gern, wenn es so mit einer leichten oxidativen Ausbau. Wie ist der ausgebaut worden? Ist der im Holz gewesen? Oder?
Das ist, glaube ich, Inox.
Ja, okay.
Ja.
Weil der mit so einer, ja, also die Komplexität zwischen Fruchtigkeit, Frische, oxidativ ausbaut, das hat schon was, ja. Sehr cool. Also Emeline de Slovere,
ja. Mhm. Sehr gerne auf frisoshop.com.
Was kostet sowas?
Du, das ist ein Preis-Leistungsschlager. Der kostet, glaube ich, also auf jeden Fall unter 50.
Echt? Okay. Irgendwie
so 48, 46.
Wahnsinn.
Das ist ja auch das, was ich eben auch sage, ist, als Importeur gebe ich den Preisvorteil sehr gerne weiter. Ich habe mehr Spaß daran, wenn die Leute sagen, irgendwie, das ist ein hervorragender Champagner und ich habe jetzt nicht den Bausparer auflösen müssen. was ich auch in der Bar so halte. Also ich schenke Achtel aus und Einsteiger, ich habe eine Eigenmarke, Friso.
Also du schenkst Achtel aus, echt?
Ich schenke Achtel aus, ja. Okay. Wir trinken, wir kosten nicht.
Ja, okay.
Das ist der Satz dazu. Und wenn er gut ist, dann ist er 0,1 sofort weg.
Ne? Ja.
Und also ich schenke Achtel aus und der Friso kostet 12 Euro. Wenn du jetzt umrechnest, 0,169.
Ja.
Wer jetzt noch Prosecco trinkt, hat das Leben nicht verstanden. Ja. Und die Flasche kostet 69. Das ist so der Einsteiger. Und ich habe in der Bar circa 90 verschiedene Champagner, die ich immer wieder wechsle. Reiß auch auf, 6 bis 7 als Champagner der Woche, weil durchs Achtel gehen die eh schon mal weg. Ne? Das ist, also länger als 2 Tage steht keine im Eiskasten und die Stoppel sind gut. Und ja, ich habe lieber, also und 95% sind unter 100. Wenn er über 100 geht, dann habe ich schon so ein EK und dann ist es wirklich ein abgefahren geiles Zeug. Aber da bist du immer noch bei 129 und jetzt, wenn du vergleichst, dass du irgendwo eine Industrie-Shampoos trinkst, um 130, weiß Gott welche Blöre, dann ist das schon ein bisschen ein Unterschied. Also gestern haben wir einen Polterer gehabt, 10 sehr charmante deutsche junge Männer, die haben, glaube ich, die waren sehr begeistert, die haben 8 Flaschen getrunken, das ist ein guter Schnitt. Und die Rechnung blieb unter 800. Und das ist dann schon, also 84, 88, einer war 104, das war der teuerste. Und da haben wir die ganze Bandbreite gezogen und die waren sehr angetan und das ist eben, also wirklich, man kann Champagner trinken, ohne irgendwie das nächste Monat bei Wasser und Brot zu verbringen, sondern man sagt, war ein schöner Abend, wir haben was Gutes getrunken und es hat mich nicht arm gemacht. Das ist ein bisschen die Idee, den Menschen auch einfacher zu machen,
ja,
auf Champagner umzusteigen.
Voll, und ich glaube, dass es auch ein Thema ist, was geschmacklich fast jeden abholen kann, weil ich glaube, wenn du an Rotwein oder an schwere Weißwein oder was auch immer denkst, das ist nicht unbedingt ein Thema für jeden. Aber ich habe nämlich, ich glaube, das war einer der ersten Podcast-Folgen mit Kollegen von mir, die überhaupt nicht diesen Weinthema drinnen sind, einmal eine Schaumwein-Blindverkostung gemacht. Ich habe, glaube ich, das erste Achtel getrunken gehabt mit mir und haben sie verkostet Champagner, Prosecco, Sekt, Sparkling Sake war auch dabei.
Okay.
Blind. Spannend. war auch spannend. Und was ihnen am meisten geschmacklich geschmeckt hat und sie haben dann auch benennen müssen, was das dann ist. Und ihnen hat tatsächlich Champagner, der war doch schon länger auf der Hefe, geschmeckt. Mhm. Und die war wirklich überhaupt nicht in diesem Weinthema drinnen. Und sie hätten niemals geglaubt, dass ihnen Champagner am meisten von diesen Sachen schmeckt.
Ja.
Und ich glaube einfach, das ist ein Thema, weil das auch so breit ist. Also es gibt so von der Stilistik so viele verschiedene Champagner her. Also das ist schon ein spannendes
Absolut. Produkt. Also wie gesagt, die Range bei mir geht vom Biss.
Ja.
Und das sind super spannende Sachen
dabei. Machst du ein Demisek?
Was ist Demisek? Ja, das tatsächlich hat mir einer geschickt an Gourmandise, Lucien Roguet.
Der Kabi unter dem Champagner.
Der hat mir geschickt 60 Zucker oder so.
Okay.
So hat er gedacht, der macht mir Freude oder weiß nicht. Wollte er, dass ich den auch koste. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann, je näher du in den Osten gehst, desto süßer sollte es sein.
Und ja.
Für die kann man das dann irgendwie aufmachen? Nee, also wie gesagt, also extra brüt. Zero Dosage ist mein Metier.
Ja.
Glaube ich, brüt Natur habe ich, weiß nicht, 20, 30 Champagner. Und das ist, wie gesagt, die Richtung. Und es ist auch erstaunlich, also nicht ohne Stolz sage ich irgendwie, die Leute kommen rein und sagen, sie hätten gerne mal ein Glas, bitte. Rausgehen sie mit 3 oder 4. Und wenn ich sie dann vom Einsteiger ein bisschen trockener trinke, dann sind sie immer wieder fasziniert, wie Champagner schmecken kann. Und das ist dann, wenn sie dann irgendwie sagen, wow, das war super und wir kommen gerne wieder, freut mich natürlich das enorm. Und das ist eben auch das Schöne, ich habe Zeit, weil das Lokal ist keine Presslufthütte.
Mhm.
Es ist nie so voll, dass ich keine Zeit hätte, mit Gästen zu reden. Und ich rede auch nicht viel über den Boden. Ja, Kalk, Kreide.
Sondern eher über die Persönlichkeiten sozusagen.
Ich rede, der Mensch macht den Wein.
Ja.
Und ich rede über die Winzer. Ich erzähle die Anekdoten über die Winzer. Die Leute kriegen ein Gefühl. Und es gibt Nathalie Farmé, Önologin, Top 3. Also es gibt den Parker für Champagner Eichelmann. Champagnerbuch, das bringt er alle 2-3 Jahre. Also ein Deutscher fährt durch die Champagne, redet kein Wort. Sauft, macht seine Notizen, schreibt ein Buch. Und der hat 5 Sterne hinunter. Und hat die Nathalie Farmé auf 4,5 gesetzt. Das heißt auf Augenhöhe mit Celos und Agrabah und so weiter. Und die Nathalie habe ich in der Pandemie durch einen Blog gecatcht. Bin sehr stolz drauf, weil das ist ein unfassbares Zeug. Und meine Gäste bauen eine dermaßen Verbindung zu den Winzern auf, dass sie sagen, gib mir irgendwas von der Nathalie.
Okay.
Und das ist ein schönes Kompliment.
Ja.
Also die wissen die Geschichten. Und ich erzähle das auch. Ich sage irgendwie, da bei Konrad kommt mir die elfjährige Tochter entgegen und die Mutter sagt, die lernt Deutsch. Was ist wild, die ist jetzt in Berlin auf ein Praktikum. Oder wenn sie irgendwie eine Verbindung hat. Oder Joseph Thierry mit der ältesten Presse, kommt der Koreaner ums Eck. Das sind Brüder, die sind adoptiert worden. Haben einen starken Exportmarkt nach Südkorea. Und das ist einfach... Der Mensch macht den Wein und deswegen ist es viel wichtiger zu erzählen, wie der denkt, wie der fühlt, als ja, da steckt der Wurzel seit 60 Jahren in der Kreide.
Ja, gerade bei Winzerschampan, oder? Also das ist ja doch nochmal...
Es steht ja schon im Wort der Winzer vorne.
Ja.
Und das sind einfach nette Anekdoten, nette Geschichten oder die Philosophie. Ich möchte machen, also Dosage Voyage, kuratierte Reisen in die Champagne. Kommt super an, von Theorie jetzt, wird passieren. Und auch bei meinen Winzern, ich habe ein Rundschreiben gemacht und gesagt, wer würde gerne empfangen und alle haben gesagt, das ist eine tolle Idee, dann wissen die Leute, lernen sie kennen, also wir gehen in den Garten, wir gehen in den Keller, wir machen eine Verkostung. Also das sind 2 Stunden. Und die haben schreiben mir zurück und sagen, tolle Idee, dann können wir unsere Philosophie erzählen.
Also meldet euch beim Friso oder, oder bei mir, ich leite gern weiter. Ja.
Also es ist ein Hotelpartner gibt es in Mutigny und muss es jetzt nur mehr irgendwie auf die Reihe bringen. Das wären 4 Tage, also Donnerstag bis Sonntag, eigene Anreise, über mich bucht man nur die Tour und das Hotel. Da gibt es 4 Häuser und wenn man eine Woche will, sind 6 Häuser. Mhm. Also nicht überall strapazieren. Jeden zweiten Tag 2. Mhm.
Ja, super. Boah, ich krieg nicht genug.
Das ist gut so.
Ja, nein, ist wirklich, wirklich sehr gut. Trinkst du tatsächlich außerhalb von Champagner trotzdem irgendwas Schaumweinmäßiges? Hin und wieder?
Zumindest. Ja. Was gar nicht mehr geht, und ich muss mich jetzt entschuldigen, falls irgendwer von den großen Häusern zuhört, aber was gar nicht mehr geht, ist diese Traditionshäuser, sagen wir charmant.
Ja. Ja,
okay. Letztens habe ich beim Freund Amador 2 Kartons gestiftet für die Vernissage, die er gemacht hat. Ist ein Best Friend. Und die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, wo gibt es denn wunderbar? Und dann war noch ein was aus und er hat gesagt, du, da hat mal wer was mitgebracht, ich nenne jetzt keine Marke, habe das noch ausgeschenkt, habe einen Schluck gemacht und habe es wegstellen müssen. Hm. Ging nicht. Aber ich sage, ich trinke natürlich gerne Schaumwein jeder Art und Weise, weil ich auch, die Leute fragen mich natürlich, wie ist das so mit Prosecco und so weiter, sage ich. Es gibt hervorragende Cava, es gibt hervorragende Cremant, es gibt hervorragende deutsche Winzersekte, österreichische Winzersekte und herrliche Franciacorta. Mhm. Why not?
Ja.
Aber ich habe leider einen versauten Gaumen mittlerweile. Es ist halt wirklich hart im Vergleich, wenn du ein Champagner dieser Machart, wie auch immer, gewohnt bist. Es ist einfach die Königsdisziplin. Also es ist schwer, dorthin zu kommen. Man muss im Kopf umdenken und sagen, passt eh.
Ja, wie sagt man, know your enemy, oder?
Also man muss ja.
doch auch verkosten.
I know them all.
Ja, nein, also ich denke mal, das ist vielleicht ein spannendes Thema. Würdest du sagen, dass allgemein kleinere Häuser spannendere Produkte machen? Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt besser, aber dass sie interessantere Produkte machen als wie größere Betriebe, die vielleicht jetzt nicht so den Zugang zu anderen Weingärten haben wie große, also kleinere Betriebe. Egal ob jetzt Sekt oder Champagner.
Ja,
oder?
Ich bin überzeugt davon.
Ja?
Ja. Ja. Weil, also ist es auch, je größer der Betrieb, desto beliebiger auch Personal. Also du schmeckst auch.
Ja.
Ein Beispiel ist, ich habe Bekannten und den habe ich getroffen und sein Sohn war dabei und der hat mir dann erzählt, ja, der ist zusammen mit einer Tochter oder Nichte von einem Champagnerhaus und ah, interessant, Winzer, Ding, Ding. Und erzählt aber so, ja, die wissen jetzt nicht, wie es weitermachen, ob sie verkaufen sollen oder nicht und so weiter. Ich habe gesagt, bitte gerne hier. Wäre spannend, aber weißt du, was ein Hektar kostet in der Champagne?
Was kannst du rechnen mittlerweile?
Die unterste, also die nicht so tolle Lage, 1,1 Millionen.
Mittlerweile schon, okay.
Vertu, also dort in der Gegend 2 Millionen.
Okay, Wahnsinn.
Da heißt es Geld herrichten. Ja.
Ich weiß nur, wo, also das war doch jetzt schon 5, 6 Jahre her, da hat man noch gesagt, so um die 900.000 bis 1 Million?
Ja, nein, das ist deutlich. Echt, also in Vertu-Gegend, also Côte Blanc bis 2 Millionen. Aber zurück zur Geschichte. Und der hat das gesagt, die wissen nicht, ob sie verkaufen sollen. Und am nächsten Tag kommt der Bauer rein und bringt mir 2 Flaschen mit zum Kosten. Sehr lieb. Also wirklich sehr aufmerksam, wunderbar. Ich mache ihn auf und du schmeckst, dass die keinen Zustand haben zum Champagner. Du hast so richtig geschmeckt, das ist lustlos.
Okay.
Was komisch ist. Und zum Thema lustlos, weil wir die Emeline des Lauvert da haben, aufgemerkt, ich habe für mich, ist jetzt vielleicht crazy, aber ich habe für mich irgendwie herausgefunden, ich glaube, dass Female Growers eine ganz andere Handschrift im Keller haben, weil das Testosteron wegfällt. Mhm. Also ich glaube, dass das weibliche Champagner viel sensitiver rüberkommen. Das müsste man mal
Das wäre bereit für eine Studie,
ja,
oder?
Ja, das ist eigentlich.
Oder
ist
auch beim Sekt Studie. Wahrscheinlich
ja,
danach.
Ja, ne? Ja, wurscht wo. Also wenn eine Frau am Werkel ist, glaube ich, oder habe ich für mich irgendwie festgelegt, Punkt, aus. Ja.
Schaut glaube, auch in Österreich, glaube, ist ja nicht ist anders. So.
Bitte?
In Österreich ist ja nicht recht viel anders.
Schaut ich denke auch.
Christina Hugel, Ebner-Ebenauer.
Wo ich nachher noch hin vor am Heiligenstein.
Ah, okay.
Ja, freilich.
Dann liebe Grüße, die war ja schon da.
Weinfrühling.
Okay.
Dann mit der Christina habe ich gemacht, machen wir heuer wieder am Heiligenstein, also Sekt, Wein, also Christina Hugel Sekt und ich habe damals hab ich 4 Female Growers mitgenommen.
Okay.
Respekt zu Christina. Und da haben wir Lady Bubbles gemacht und das war eben mit der Leberkäse Semmel auf der ja. wunderschönen Terrasse, Sonnenuntergang, wieder schauen.
Also cool.
Besser geht es nicht.
Ja.
Und das machen wir heuer wieder. Okay. Also wir machen uns dann einen Termin aus und wer Zeit und Lust hat, okay. Am Heiligenstein geht's ab.
Gern. Du, ich könnte mit dir vermutlich stundenlang noch weiter tratschen und trinken, verkosten.
Sind wir schon fertig, oder was?
Aber ich würde nur dir gern die Probeschluckfrage zum Abschluss sagen, ja. Was ja doch jedes Mal besprochen wird. Was denkst du, ist eine lange Zeit, aber was denkst du, wie wird sich das Thema in der Zukunft, die nächsten, was auch immer, 50 Jahre, ist eine lange Zeit, weiterentwickeln? Glaubst du, dass es... Weil es sich ja immer mehr die letzten Jahre entwickelt hat Richtung Winzerschampan und kleinere Betriebe und was auch immer. Glaubst du, das geht so weiter? Oder?
Definitiv. Wie gesagt, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema und ich hätte, also bin ungeduldiger Mensch und ich schaue vielleicht ein bisschen schneller als die anderen Leute voraus. Ich hätte mir gedacht, das geht schneller. Mhm. Aber ich kann jetzt nach 7 Jahren sagen, dass auch durch eine sehr rege Tätigkeit von mir, also ich habe schon sehr, 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 sehr auffällige Pressearbeit gemacht. Eben, ich war nicht der Unbekannteste in Wien. Friesisch Oper macht der Champagnerbau auf. Das ist dann schon einmal durchgegangen durch alle Medien. Habe jetzt, glaube ich, für 35 Quadratmeter Bar 1,2 Millionen Gegenwert gemacht an Pressearbeit. Und ja, ich habe mir gedacht, das müssen die Leute schneller verstehen. Aber ich glaube, dass wir in vielleicht 2-3 Jahren dieses kritische Momentum überschritten haben, wo dann wirklich so die Lawine beginnt zu rollen. Also es wäre unlogisch, wenn das nicht stattfinden würde. Mhm. Warum sollst du das bessere Getränk für weniger Geld nicht trinken?
Ich glaube, dass wir da in Österreich generell für solche, gerade im Wein, einfach immer ein bisschen länger brauchen. Also das ist,
war ja bei naja, es ist, oder? Es ist, du hast ich sage immer, jedes Land und jede Stadt hat eine gastronomische DNA.
Mhm.
Und in einem Interview habe ich gesagt, wir haben das Triple-P-Problem. Pizza, Pasta, Prosecco. Also wir sind ganz klar nach Italien orientiert. Alles, was aus dem Westen kommt, ist schwierig.
Hm.
Es hat ja. sich nie, also ganz seltene Brasserie funktioniert, elsässische Küche schon gar nicht. Und wir sind kein Champagnerland, bitte. Wir haben 2 Millionen Flaschen im Jahr. Wenn ich jetzt runterrechne auf die Leute, die Alkohol trinken dürfen oder wollen oder können, ist es eine Halbflasche im Jahr. Sag ich, ja, trinke ich auch. Täglich.
Ja.
Eine Halbflasche. Eine Demi im Jahr. Ja. Champagner.
Und das vermutlich zu Silvester, ne? Oder, ja,
also, was auch immer. Ja, also ja. Ich sage immer, Champagner ist ein Everyday-Getränk und das trinkst du nicht nur, wenn du was zu feiern hast, dein Geburtstag, Weihnachten, eine Scheidung, an Studienabschluss, was auch immer, sondern das machst du auf, damit es dir besser geht.
Sonntagvormittag, heute
ist
bei
das
uns.
Das Einzige, na, um 9 Uhr geht es. Um 9 Uhr machst du einen Eiskasten auf, hast eine Flasche Champagner drin und sagst irgendwie, es geht mir gut, wunderbar. Und es schmeckt doch um 9 Uhr in der Früh.
Ja.
Nee. Nach dem Zähneputzen nicht so, ja. Der erste Schluck. Aber.
Dann auch geht es dann schon. Ja, voll. Ja, richtiger cooles Thema. Also ich glaube, das schreit, also generell Champagner, das müssen wir, glaube ich, öfter thematisieren bei uns. Aber Tradition, die letzte Frage, wenn du noch eine Frage hast, was dich persönlich interessiert, dann kannst du zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen, bevor das wir Schluss machen.
Eine Frage?
Gibt es noch was, was dich interessiert? Ich habe das schon so viele Fragen gestellt, vielleicht hast du noch was zum Abschluss.
Was mich interessiert, zum Thema Champagner?
Ja, ganz egal.
Echt?
Hast du eine Frage mitgebracht?
Ich stell jeden Tag so viele Fragen, es fällt mir keine ein. Nein, im Grunde könnte ich jetzt nicht, würde mir jetzt nicht einfallen. Oder die einzige Frage, die ich habe, wann ist es endlich so weit, dass der Letzte verstanden hat, dass Winzerchampagner das beste Getränk der Welt ist?
Ja, ich glaube, dass wir da draußen, die Sommelieren und Sommeliers, glaube ich, eh schon gute Arbeit leisten, aber wie es einfach absolut ist, es braucht einfach die Zeit.
Ja. Nein, das merkt man auch. Ja. Also das merke ich natürlich speziell. Ich gehe zwar irgendwie sehr dezent in die Gastronomie,
ja,
weil es eben noch nicht so ein Thema ist. Und wenn wer fragt, sehr gerne, klar, liebe Freunde werden auch bedient. Man kann jederzeit anfragen, aber weißt du, das ist so zwei Karton.
Ja.
Das liefern teurer als das, was überbleibt. Und es ist selten so, dass die Gäste sagen, der war toll, wo hast du den her?
Mhm.
Also diese Unbegrenzabilität gibt es nicht.
Ja, vielleicht hat ja die Folge zumindest etwas geholfen, dass
der es ist keine Absage an der Gastronomie, sehr, sehr gerne, weil ich natürlich auch meinen Leuten helfen will, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ansonsten halt bei mir vorbeischauen,
mal verkosten,
in der Dosage und sehr gerne 3-4 Gläser durchkosten, ein bisschen plaudern, ein bisschen fachsimpeln und einfach einen gemütlichen Nachmittag oder Abend haben.
Ich werde das demnächst sicher mal machen, wenn ich wieder mal in Wien bin, muss ich unbedingt vorbeischauen, was du da so hast. Aber auf jeden Fall danke für deinen Besuch und meinen Podcast.
Ich danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Ja, dann sage ich nochmal danke und wir hören uns nächste Woche dann mit einem ganz neuen Thema. Bis dahin und ciao, servus.